Schön, dass ich euch zum einen das Wort Gottes weitergeben darf und dann auch einen recht kurzen Bericht, allerdings wichtigen Bericht über die Lage, wie es den verfolgten Christen heute geht. Und Reinhard hat schon angedeutet, es gibt leider keine sehr guten Entwicklungen in der letzten Zeit. Helga hatte mich ja kontaktiert, ob ich predigen möchte und gesagt, dass ihr euch in der Apostelgeschichte befindet. Durch die Apostelgeschichte predigt. Eigentlich kann man sagen, Jesu Wirken Teil 2, die Apostelgeschichte. Der Beginn seiner Geschichte im Lukas-Evangelium, sagt der Lukas selber, und dann, was Jesus dann, ja, er sagt, was er begonnen hatte zu tun, hat er im Evangelium berichtet, und jetzt kommt das, was er jetzt durch die Gemeinde und durch die Apostel tut. Und im Grunde hat die Apostelgeschichte nie aufgehört, bis heute, sondern geht weiter. Das, was der Herr Jesus tut durch seine Gemeinde weltweit. Wir haben es auch schon gelesen in dem Text aus dem Petrusbrief. Sehr oft ist das Zeugnis für den Herrn mit Leid verbunden, mit Widerstand. Und dieser Text aus der Apostelgeschichte, den wir heute anschauen, ist ein recht langer Text. Da geht es auch um Verfolgung wegen des Evangeliums. Da erfährt der Apostel Paulus die Verfolgung. Bevor wir einsteigen, noch liebe Grüße von unserer Gemeinde, der Evangeliumsgemeinde am Hauptbahnhof, meiner Frau, die heute leider nicht dabei sein kann. Und sie hat auch gesagt, ich soll euch sagen, warum. Weil sie Kontakttermin mit unserem Pflegesohn, mit der Mama hat. Und dann hat sie gesagt, ich soll euch unbedingt sagen, ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber die Stadt Wien sucht momentan so für 50 Pflegekinder, Pflegeeltern, und glaube ich, sie haben ganze 2, die bereit sind dafür. Und die Krisenpflegeeltern, Dankeschön, die Krisenpflegeeltern, die wollen die Kinder gar nicht mehr hergeben, weil die kommen mit 2, 3 Jahren jetzt zu Behinderten in die WG. Oder ja, sonst in eine WG zu anderen größeren Kindern. Die Not ist unglaublich groß, und mir ist klar, das kann nicht jeder leisten und es ist nicht jeder berufen dazu, ein Pflegekind aufzunehmen, aber betet bitte dafür, für diese Not. Und wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht bereit ist dafür, eben, wir bitten euch das sehr. Ich glaube, das muss viel bekannter werden, wie groß diese Not ist. Aber auch wie schön es ist, Kinder im Namen Jesu aufzunehmen. Das ist, glaube ich, ein Dienst, der sehr nah am Herzen Jesu ist. Also das sollte und wollte ich euch auch jetzt mit dem Gruß meiner Frau gemeinsam weitergeben. Diese Not der vielen Pflegekinder in Wien. Und die sind oft sehr pflegeleicht eigentlich. Gar nicht so anstrengend, was wir so beobachten, wie unsere eigenen waren. Ja. Ich habe dann diesen Text ausgewählt, der ziemlich am Ende der Apostelgeschichte steht. Der Dienst des Paulus, so wie uns da beschrieben wird, neigt sich dem Ende zu. Es geht hier um seine Gefangennahme in Jerusalem. Wenn ihr schon mal aufschlagen möchtet, Apostelgeschichte 21, 27 bis 22, 29. Ein recht langer Text. Paulus hat schon damit gerechnet, dass er nicht freundlich aufgenommen würde. Und es war ihm mehrmals prophezeit worden, dass er nicht draufgehen soll, dass ihm da Gefangennahme und Tod drohen, wenn er nach Jerusalem geht. Aber er hat sich nicht davon abhalten lassen. Da erinnert vieles in der Geschichte an Jesus selber. Jesus selber wusste auch, was ihn erwarten würde in Jerusalem. Und im Lukas-Evangelium, eben Teil 1 von Lukas, da gibt es eine Wende im ganzen Evangelium, in der ganzen Geschichte. Da wird ein neuer Ton angeschlagen, ab diesem Vers. Der steht in Lukas 9, 51. Und dort heißt es: Es geschah aber, als die Zeit erfüllt war und die Tage, da er in den Himmel aufgenommen werden sollte, gekommen waren, dass er, Jesus, den festen Entschluss fasste, nach Jerusalem zu ziehen. Sein Angesicht darauf wandte. Ab da steht ihm das vor Augen. Das Messias-Bekenntnis wurde ausgesprochen von Petrus und er hat gesagt, ja, ich bin der Messias, aber das ist mit Leid und Tod verbunden. Und Auferstehung, das konnten sie alles nicht so packen und fassen. Aber Jesus hat von da an gewusst, da muss er hin und dort wird ihn dieses schwere Ende ereilen in Jerusalem. Er war bereit, sein Leben zu lassen. So ist es auch der Paulus hier. Und das war ihm nichts Neues, dass er sogar mit dem Tod bedroht wurde. Schon am Anfang in Damaskus, da mussten sie ihn da runterlassen mit einem Korb von der Mauer, weil sie ihm nach dem Leben getrachtet haben. Und später haben sie ihn mal sogar gesteinigt. Und er hat es überlebt. Und ziemlich schnell darauf wieder weitergemacht. Wie das gegangen ist, das frage ich mich immer wieder mal, so kurz nach einer Steinigung. Aber der Tod, der angekündigte Tod, mit dem er auch gerechnet hat, hat ihn nicht sogleich ereilt in Jerusalem, wie wir sehen werden. Denn der Herr hatte mit ihm noch etwas vor. Und ich habe die Predigt, hier sieht man es größer, ja, gut, das kann man hoffentlich lesen, in drei Teile hier eingeteilt. Zwei Erzählteile, Geschichten am Anfang, im Kapitel 21. Da geht es darum, dass Paulus die ganze Stadt Jerusalem in Aufruhr versetzt. Ein Riesenwirbel da im Zentrum auf dem Tempelgelände. Und dann wendet er sich an das ganze Volk, an diese wütende Volksmenge und sie hören ihm zu. Ein Grund, warum sie so aufmerksam zuhören, ist, weil er, es steht in der Bibel im Text hebräisch, aber es war wohl aramäisch, dass er da gesprochen hat. Ihre Muttersprache. Und dann nochmal ein Erzählteil am Ende, da beruft sich dann Paulus auf seine bürgerlichen Rechte, auf sein römisches Bürgerrecht. Und da kommt dann wieder dieser Tribun, dieser Kommandant der Festung dort, der Römische, zu ihm. Und sie reden über das Bürgerrecht. Irgendwie hängt da jetzt mein Computer. Entschuldige, ich starte das nochmal. Ja, und ich möchte uns zunächst mal diesen Abschnitt lesen, das Kapitel 21, die Verse 27 bis 40. Als die 7 Tage zu Ende gingen, sahen ihn die Juden aus der Asia, aus der Provinz Asia, das ist Westtürkei, heutige Westtürkei, im Tempel. Und sie brachten das ganze Volk in Aufruhr, ergriffen ihn und schrien: Israeliten, helft uns! Das ist der Mensch, der, wo immer er auftritt, mit dem, was er lehrt, alle Welt aufbringt gegen unser Volk, gegen das Gesetz und gegen diese Städte, also gegen den Tempel. Sogar Griechen hat er in den Tempel geführt und diese heilige Stätte entweiht. Sie hatten vorher nämlich Trophimus, den Epheser, mit ihm zusammen in der Stadt gesehen und meinten nun, Paulus habe ihn in den Tempel mitgenommen, einen Nichtjuden, in den verbotenen Tempelbezirk. Da geriet die ganze Stadt in Aufregung und das Volk lief zusammen. Man ergriff Paulus und schleppte ihn aus dem Tempel und gleich darauf wurden die Tore geschlossen. Geht da jetzt nochmal zurück, da sieht man so ein bisschen, worum es da geht. Das ist so ein Modell in Jerusalem von dem herodianischen Tempel, dem zweiten Tempel. Und das war eine Riesenanlage. Man kann da gar nicht so genau sehen, wie groß das alles ist. Größer, als man vielleicht so auf den ersten Blick meint. Und außen herum sind diese Säulenhallen. Jesus hat sich auch immer wieder mit seinen Jüngern dort aufgehalten. Ganz links ist die Königshalle, eine Basilika, so mit drei Schiffen, wie später die Kirchen gebaut wurden. Da drin wurden Geschäfte gemacht, da gab es Gerichtsverhandlungen, da wurden wahrscheinlich auch die Opfertiere gekauft und so weiter, in dieser Basilika links. Und dann sieht man rechts oben am Eck der ganzen Anlage so Türme. Das ist die römische Festung. Und der kommt dann vor, der Kommandant dieser Festung, der Tribun oder Oberst wird er auch genannt, da im Text. Der ist der Kommandant dieser Festung, was weiß ich, 600 bis 1000 Leute waren dort. Und Heiden, Nichtjuden durften sich eigentlich da überall aufhalten, außer da im Inneren, in diesem rechteckigen Teil, wo dann das eigentliche Tempelgebäude steht mit dem Vorhof, da durften jetzt nur mehr die Juden rein. Da durften keine Nichtjuden rein. Und da war eine Absperrung. Das sieht man jetzt auf diesem Bild nicht gut. Da sieht man hier so diese Türmchen da um diesen eigentlichen Tempelbezirk. Und davor geht so Treppen runter. Und am Ende dieser Treppen unten war eine Absperrung. Man hat auch die Inschriften gefunden der Absperrung. Ah, okay. Also da diese Burg Antonia, da wo die Römer waren, und da das eigentliche Tempelareal, genau, mit dem eigentlichen Tempelteil, dem Heiligen und Allerheiligsten drin. Und hier am Rand, da waren so Treppen runter nochmal und da vorne Absperrung. Und da war eben drauf geschrieben, per Todesstrafe verboten, diesen Bezirk zu betreten für Nichtjuden. Und das haben sie gemeint, hat Paulus hier überschritten, diese Grenze mit Nichtjuden. Und das hat zu einem riesen Wirbel und Aufruhr geführt. Da geriet eben die ganze Stadt in Aufregung und das Volk lief zusammen. Man ergriff Paulus und schleppte ihn aus dem Tempel. Und da ist dieser innere Tempelbezirk gemeint, eben da innerhalb der Absperrung. Und gleich darauf wurden die Tore geschlossen. Von diesem Vorhof, der unmittelbar dann drin gelegen ist, vor dem eigentlichen Tempelgebäude. Aber da draußen auf dieser großen Fläche, die da umrandet wurde mit den Säulenhallen, da waren sie dann. Sie waren schon dabei, ihn zu töten, als den Oberst der Kohorte, also dieser Festungskommandant, Claudius Lysias, wir kennen sogar seinen Namen, als ihn die Meldung erreichte, dass ganz Jerusalem in Aufruhr sei. Dieser nahm sofort Soldaten und Hauptleute mit sich und eilte zu ihnen hinab. Als sie den Oberst und die Soldaten sahen, eben diese aufgebrachte Menge, hörten sie auf, Paulus zu schlagen. Der Oberst, als er dann da war, ließ ihn festnehmen und befahl, ihn mit zwei Ketten zu fesseln. Dann erkundigte er sich, wer das sei und was er getan habe. Wieso gibt es da so einen Aufstand, so einen Riesenwirbel? Aus der Menge schrien die einen dies, die anderen das. Da er bei dem Lärm nichts Zuverlässiges in Erfahrung bringen konnte, befahl er, ihn, den Paulus, in die Kaserne zu bringen. Als dieser aber an die Freitreppe kam, eben dann, wo es da rausging, Richtung Burg, musste er von den Soldaten getragen werden, denn das Volk wurde gewalttätig. Die Volksmenge lief hinterher und schrie, weg mit ihm. Als nun Paulus in die Kaserne hineingeführt werden sollte, sagte er zu dem Oberst, darf ich etwas zu dir sagen? Der erwiderte, du sprichst Griechisch? Du bist also nicht der Ägypter, der vor einiger Zeit einen Aufstand angezettelt und die 4000 Sikarier in die Wüste hinausgeführt hat. Sikarier waren, ja, was heute so die Islamisten sind, die gewalttätigen Islamisten. Das waren die Radikalen unter den Romgegnern, unter den Zeloten. Die Zeloten waren die Eiferer für das israelitische Volk, die die Römer unbedingt aus dem Land haben wollten. Und unter denen gab es eine Terrortruppe, die Sikarier. Das Wort stammt von Dolch. Wir haben die Leute erdolcht mit so einem Krummdolch in der Menschenmasse. Und dann haben sie geschaut, dass sie irgendwie noch da im Wirbel abhauen können. Einer der Apostel war einer, Simon der Zelot, zumindest einer dieser radikalen Römer, Gegner der Römer. Und wenn ihr The Chosen vielleicht angesehen habt oder anschaut, da kommen die vor, diese Sikarier mit ihren Dolchen. Eben dieser Ägypter, der die 4000 Sikarier in die Wüste hinausgeführt hat. Paulus sagte, ich bin ein Jude aus Tarsus in Kilikien und Bürger dieser nicht unbedeutenden Stadt, Tarsus. Ich bitte dich, gestatte mir zum Volk zu sprechen. Nachdem er die Erlaubnis erhalten hatte, stellte sich Paulus auf die Stufen der Treppe und mit einer Handbewegung gebot er dem Volk zu schweigen. Da wurde es still und er redete sie in ihrer Sprache an und sagte auf Hebräisch. Da warten wir jetzt noch ein bisschen, bis wir in die Rede da hineingehen. Überlegen wir uns zunächst noch, warum es zu diesem Riesenaufstand gekommen ist. Einiges haben wir jetzt schon gehört dazu und angedeutet. Wenn wir die Geschichte zuvor lesen, den Text zuvor, da kam eben Paulus nach Jerusalem und hat die Christen da aufgesucht. Und der Anführer dieser judenchristlichen Gemeinde in Jerusalem war der sogenannte Herrenbruder Jakobus. Vielleicht habt ihr schon von ihm gehört, ganz wichtige Person in der frühen Kirche. Das war wohl tatsächlich ein Bruder Jesu. Die Geschwister, die zunächst sehr skeptisch waren. Aber dieser Jakobus, der Bruder Jesu, ist wohl oder ist offensichtlich dann zum Glauben gekommen an seinen Bruder als den Messias, als den Herrn. Und hat dann sogar die erste Gemeinde in Jerusalem geleitet. Und hatte großes Ansehen selbst unter den Juden. Und die haben nach wie vor die Gesetze eingehalten. Es war ihnen klar, retten tut uns Jesus. Aber wir sind Juden und wir beachten nach wie vor so die Riten, die Gebräuche, die Gebote. Paulus geht jetzt da zu den Leitern der Gemeinde in Jerusalem und die sagen dann zu ihm, du siehst, Bruder, dass Tausende und Abertausende unter den Juden zum Glauben gekommen sind. Und sie alle sind voller Eifer für das Gesetz. Obwohl sie an Jesus glauben, ist ihnen wichtig jetzt, sich noch an diese Gebräuche und Vorschriften zu halten. Ist auch schwierig, wenn man sein Leben lang nichts Unreines gegessen hat und jetzt auf einmal soll man alles Mögliche essen, wissen wir ja, wie es dann bei Petrus gegangen ist, wie er diese Vision hatte mit den unreinen Tieren. Über dich aber hat man ihnen berichtet, du lehrest alle Juden, die unter den Heiden wohnen, den Abfall von Mose, indem du sie aufforderst, ihre Kinder nicht zu beschneiden und nicht nach ihren Bräuchen zu leben. Also es waren Gerüchte über den Paulus im Umlauf. Und ganz so stimmt das Gerücht nicht. Er hat nicht die Juden da in der Diaspora, in Kleinasien und wo er halt gewesen ist oder in Griechenland aufgefordert, die Kinder nicht mehr zu beschneiden oder nicht mehr nach den Bräuchen zu leben. Aber er hat sehr wohl gesagt, dass es nicht mehr nötig ist, um gerettet zu werden. Und nicht mehr nötig, um zum Volk Gottes zu gehören, sich an diese ganzen Vorschriften und Gebote des Mose zu halten. Und er hat gesagt, dass Juden frei sind im Umgang jetzt mit ihren Geschwistern, mit ihren Brüdern und Schwestern, die nicht Juden waren, die Gesetze des Mose beiseite zu legen, außer Acht zu lassen und zum Beispiel mit ihnen zu essen. Und da kennen wir auch die Geschichte, wie schwer das selbst für den Petrus gewesen ist, Und der Paulus ihn tadelt dafür, dass er auf einmal jetzt, wo Leute aus Jerusalem gekommen sind, eben genau solche, von denen hier jetzt im Text die Rede war, die sich streng noch gehalten haben an die Gesetze, ja, wie schwierig das für den Petrus war, da jetzt zu essen mit den Nichtjuden. Und das war schon radikal. Das stimmt schon. Das Gerücht hat dem so nicht ganz gestimmt, aber Paulus hat schon was ja, Grundlegendes gelehrt und verändert mit dieser Lehre. Jetzt wollte allerdings, oder sollte, das haben ihm die Brüder da in Jerusalem nahegelegt, sollte der Paulus sein Judentum unter Beweis stellen, zeigen, dass er durchaus auch die Sitten und Gebräuche respektierte, die die Judenchristen noch einhielten, dass er den Juden auch ein Jude werden kann, so wie er den Griechen ein Grieche werden konnte. Und er ging in den Tempel und mit vier der jüdischen Brüder, jüdischen Gläubigen da, die Erfüllung eines Gelübdes bei den Priestern anzuzeigen und auch die Gebühren für diese Brüder zu übernehmen. Und da sind sie eben in diesen inneren Tempelbereich, in diesen Vorhof gegangen, unmittelbar vor dem Heiligtum, so wie wir es gesehen haben da am Anfang. Und weil eben diese ganzen Gerüchte im Umlauf waren und weil jetzt Leute aus, ja, weil es Pfingstfest bevorstand und viele aus den Provinzen jetzt in Jerusalem waren, haben ihn Leute aus Kleinasien erkannt. Juden, die beim Pfingstfest jetzt da waren, fürs Pfingstfest. Und jetzt haben sie ihm die nächste große Ungeheuerlichkeit unterstellt, nämlich, dass er Nichtjuden in diesen abgesperrten Bereich hineingebracht hat. Und deshalb dieser ungeheure Aufruhr, unerhört, das war mit Todesstrafe verboten. Das hat den ganzen Tempel verunheiligt. Und da lesen wir ja dann, das wurde zugemacht, die Tore zugemacht, da musste es dann Reinigungszeremonien und alles Mögliche geben. Der ganze normale Tempelbetrieb war unterbrochen. Unerhört diese Tat, wenn sie gestimmt hätte. Aber es hat ja gar nicht gestimmt. Das hat unglaublichen Wirbel verursacht. Heute geht es Christen weltweit noch nach wie vor so. Sehr oft werden falsche Gerüchte über sie verbreitet. Es wird der Mob aufgehetzt, sie werden attackiert, geschlagen und oft auch getötet wegen falscher Gerüchte. Ein Beispiel ist Indien. Indien liegt, was nur die Gewalt, was die gewaltsamen Übergriffe, Attacken auf Christen angeht, an dritter Stelle in der Welt. Und da ist oft das Gerücht, die kaufen Hindus, dass sie Christen werden. Oder die machen Gehirnwäsche mit denen. Oder sie zwingen sie. Und dann wird der Mob aufgehetzt und sie kommen und sie schlagen die christlichen Leiter mit Prügeln. Manchmal schlagen sie zu Tode. Oder etwas, was ich selber gehört habe von Schwestern in Ägypten. Es war meine erste Reise vor 13 Jahren inzwischen nach Ägypten. Da gibt es irgendwo in der Provinz ein Freizeithaus katholischer Schwestern. In einer ziemlich Stadt mit vielen radikalen Muslimen. Und die Schwestern wollten ihren Andachtsraum in diesem Freizeithaus renovieren. Und dann kam das Gerücht auf in der Stadt, oft sind das irgendwelche religiösen Führer sogar, Imame, die das Gerücht aufbringen, die Schwestern wollen da jetzt eine Kirche bauen, in unserer Stadt. Das ist unerhört. In unserer gottesfürchtigen islamischen Stadt, da wollen die eine Kirche hinstellen. Haben die Menschen aufgehetzt, die kamen da mit ja, Stöcken und Messern und was immer sie dabei hatten. Und sind da eingedrungen ins Gelände dieser katholischen Schwestern. Und die Schwestern haben es mit der Todesangst zu tun bekommen. Und zwei wurden auch geschlagen und gepackt von den Leuten. Es kam gerade noch rechtzeitig die Polizei und konnte die Menschenmenge abhalten davon, die Schwestern umzubringen oder welche der Schwestern umzubringen. Und das Verrückte dann ist auch noch, da gibt es dann solche Aussöhnungstreffen. Auch dort gab es dann so ein Aussöhnungstreffen. Da kamen eben die Führer da, der Muslime zusammen, die Schwestern, die Leiterinnen kamen dorthin und halt die Stadtbehörden. Und da wurde dann besprochen, ja, wie gehen wir jetzt mit der Situation um? Und weil die Schwestern doch irgendwie diesen Wirbel verursacht haben, angeblich, und irgendwo auch schuld waren daran, mussten sie jetzt irgendwas versprechen als Wiedergutmachung, dass sie eben, was weiß ich, da kein Kreuz hinhängen oder das doch nicht renovieren oder was immer. Also die Opfer, die müssen dann dort irgendeine Versöhnungstat tun, damit alles wieder in Ordnung ist. So geht es Christen vielfach heute. Falsche Gerüchte, Ungerechtigkeit, Attacken, Gewalt gegen sie. Und zuweilen können nur die Behörden die Menschen abhalten, sie umzubringen. Manchmal kommt es allerdings auch vor, um das der Gerechtigkeit halber zu sagen, in Ägypten kam es auch vor, dass Muslime Christen geschützt haben vor radikalen Muslimen. Das gibt es auch zuweilen. Aber beten wir für diese Geschwister, denen es so geht. Und dann erzählt eben Paulus, wenn wir weitergehen, von der Begegnung mit Jesus und dem Auftrag, den er von ihm bekommen hat, von Jesus. Kapitel 22, Verse 1 bis 21. Lesen wir es mal. Was der Paulus seinen jüdischen Landsleuten sagt. Brüder und Väter, hört, was ich euch zu meiner Verteidigung sagen werde. Als sie hörten, dass er sie auf Hebräisch, also Aramäisch, ansprach, wurde es totenstill. Und er sprach: Ich bin ein Jude, geboren in Tarsus in Kilikien, aufgewachsen aber hier, in dieser Stadt, wo ich zu Füßen Gamaliels unterwiesen wurde, einer der berühmten, angesehenen Rabbis. Das Gesetz unserer Väter sorgfältig zu beachten. Ich war voller Eifer für Gott, wie ihr alle es heute noch seid. Interessant, das tadelt er nicht, diesen Eifer für Gott. Den neuen Weg, nämlich den Weg der Christen, Jesu, den verfolgte ich bis auf den Tod. Das war zunächst mal so die Bezeichnung für die Christen, für diese Sekte, der Weg. Der neue Weg. Den verfolgte ich bis auf den Tod, festnehmen und ins Gefängnis werfen, ließ ich Männer und Frauen. Dafür habe ich das Zeugnis der hohen Priester und des ganzen Ältestenrates, die sind Zeugen dafür. Mit Briefen von ihnen bin ich nämlich zu den Brüdern nach Damaskus gereist, um auch die, welche dort waren, gefesselt nach Jerusalem zu bringen, damit sie hier bestraft würden. Unterwegs, als ich mich Damaskus näherte, das ist eine der drei Erzählungen der Bekehrung des Paulus in der Apostelgeschichte, hier erzählt er sie selber. Unterwegs, als ich mich Damaskus näherte, geschah es um die Mittagszeit, dass mich plötzlich vom Himmel her ein helles Licht umstrahlte. Ich stürzte zu Boden und hörte eine Stimme, die zu mir sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich antwortete: Wer bist du, Herr? Und er sagte zu mir: Ich bin Jesus von Nazareth, den du verfolgst. Nicht die Apostel, nicht meine Jünger, mich. Mich verfolgst du. Die mit mir waren, sahen zwar das Licht, die Stimme dessen aber, der zu mir sprach, hörten sie nicht. Ich sagte: Was soll ich tun, Herr? Da sagte der Herr zu mir: Steh auf und geh nach Damaskus. Dort wird dir alles gesagt werden, was dir zu tun aufgetragen ist. Auch ein sehr interessanter Aspekt, auf den ich nicht näher eingehen kann. Nicht Jesus selber sagt ihm jetzt, was er zu tun haben wird, was sein Auftrag ist, sondern da gebraucht er dann den Hananias, der Mitbruder, der Mitchrist, sagt ihm dann, was Gott für ihn ihm gezeigt hat, was sein Auftrag sein wird. Da ich geblendet vom Glanz jenes Lichtes nicht mehr sehen konnte, wurde ich von meinen Begleitern geführt, und kam so nach Damaskus. Ein gewisser Ananias, der sich treu an das Gesetz hielt und bei allen Juden, die dort wohnten, in gutem Ruf stand, also das betont hier der Paulus, da wo ihm diese Vorwürfe gemacht werden, er wird das ganze Judesein abschaffen wollen und außer Kraft setzen wollen und Leute davon abbringen wollen, er betont da, ja, das war auch einer, der sich treu ans Gesetz hielt, einen guten Ruf unter den Juden hatte, dieser Judenchrist Ananias in Damaskus. Der kam auf mich zu, stellte sich vor mich hin und sagte zu mir, Saul, mein Bruder, du sollst wieder sehen. Und im selben Augenblick konnte ich ihn sehen. Er aber sagte, der Gott unserer Väter hat dich dazu bestimmt, seinen Willen zu erkennen. Den Gerechten, also Jesus, den Gerechten zu sehen und die Stimme aus seinem Mund zu vernehmen. Denn du wirst sein, also Jesu, Zeuge sein vor allen Menschen für das, was du gesehen und gehört hast. Und nun, was zögerst du noch? Steh auf, lass dich taufen, rufe seinen Namen an und lass dir deine Sünden abwaschen. Es geschah aber, als ich nach Jerusalem zurückgekehrt war und im Tempel betete, dass ich in Ekstase geriet und ihn sah, wie er zu mir sprach. Also Jesus hat er gesehen. Er hat Jesus während des Gebets im Tempel gesehen, ihn sah, wie er zu mir sprach. Beeile dich, geh sofort weg aus Jerusalem, denn sie werden dein Zeugnis für mich nicht annehmen. Und ich sagte, Herr, sie wissen doch, dass ich die, die an dich glauben, ins Gefängnis bringen und prügeln ließ in den Synagogen. Und als das Blut des Stephanus, deines Zeugen, vergossen wurde, da stand ich selbst dabei, hieß alles gut und bewachte die Kleider derer, die ihn töteten. Doch er sagte zu mir, brich auf, ich will dich in die Ferne zu den anderen Völkern schicken. Ich lese jetzt hier noch ein Stück weiter. Bis hierher hörten sie ihm zu. Als aber dies sagte, erhoben sie ihre Stimme und riefen, schaff diesen aus der Welt. Also der Oberst, der Kommandant, sollte ihn aus der Welt schaffen. Schaff diesen aus der Welt. So einer darf nicht leben. Und sie schrien laut, rissen sich die Kleider vom Leib und wirbelten Staub auf. Sie warfen da Staub in die Luft, Dreck in die Luft, Asche, Staub. Da befahl der Oberst, ihn in die Kaserne zu führen und ordnete an, ihn zu geißeln und in Verhör zu nehmen. So wollte er herausfinden, weshalb sie seinetwegen ein solches Geschrei erhoben. Na? Ein starker Kontrast zwischen Anfang dieser Rede und dem Ende dieser Rede. Am Anfang haben sie gestaunt, dass er sie in ihrer Sprache anspricht, dass er offensichtlich ein Jude ist, offensichtlich ein gelehrter Jude sogar, einer, der zu Füßen des großen Gamaliel gesessen ist und gelernt hat. Stille und am Ende zucken sie komplett aus, aber völlig. Das heißt dann, dass sie ihn sogar tragen mussten. Die römischen Soldaten mussten ihn da reintragen, in die römische Kaserne dort. Sonst hätten sie ihn gelyncht auf der Stelle. Noch einmal, warum sind die so ausgeflippt? Wahrscheinlich haben sie zunächst auch gut zugehört, weil wir ja Menschen alle Geschichten lieben, oder? Ich liebe Geschichten. Wir lieben Romane, Kinder lieben Geschichten. Wir sehen gerne Filme und normalerweise erzählt ein Film auch eine Geschichte. Wir haben eine Lebensgeschichte, wir hören gerne von anderen Menschen, was für eine Geschichte sie haben. Wir hören gerne, wie andere Menschen zu Jesus gefunden haben, wie Jesus sie gefunden hat. Jesus hat viele Geschichten erzählt. Manchmal hat er theologische Reden gehalten, vor allem da im Johannesevangelium überliefert, aber meistens Geschichten. Und wenn wir andere vom Glauben überzeugen wollen, dann erzählen wir ja oft auch Geschichten aus unserem Leben. Wie ging es uns damals? Da war ich ganz am Sand, am Boden. Da habe ich keinen Sinn in meinem Leben gesehen. Und da ist der Herr in mein Leben gekommen. Wenn wir eben Menschen überzeugen wollen vom Glauben an Jesus, dann sind die Geschichten oft hilfreicher als alle möglichen Argumente. Und eine spezielle Form einer Geschichte ist ein persönliches Glaubenszeugnis. Ich bin sicher, dass die allermeisten von euch schon öfters anderen von Jesus erzählt haben und von eurer Geschichte mit Jesus. Oder ein besonderes Erlebnis mit Jesus oder in der Gemeinde das erzählt hast. Paulus gibt hier vor dem ganzen Volk sein Lebenszeugnis. Und er erklärt, und das muss sie ja gewundert haben oder interessiert haben, wie wird so einer zu einem Anhänger dieses Weges, dieses neuen Weges, ein Sektierer. Wie ist es dazu gekommen, einer, der bei Gamaliel gelernt hat? Ein fanatischer Verfolger, der Jesus-Schüler war. Wie wird so einer zum Nachfolger Jesu? Wie konnte es dazu kommen? Und da erzählt er dann eben diese Begegnung mit Jesus auf der Straße nach Damaskus. Wie Jesus ihm deutlich macht, du hast mich selber verfolgt. Das ist ja auch so ein Paradox oder so unglaublich muss das für den Paulus gewesen sein. Er dachte, Gott zu dienen. Und auch heute gibt es Fanatiker, die meinen, Gott zu dienen, Allah zu dienen, wenn sie Nichtgläubige bekämpfen. So einer war im Grunde der Paulus. Er meinte, Gott zu dienen damit, dass er die Christen bekämpft und sogar sich freut, wenn sie umgebracht und gesteinigt werden wie der Stephanus. Das gut heißt. Und da muss er jetzt erkennen, er hat Jesus selber verfolgt, den Herrn verfolgt, den Messias verfolgt. Unglaublich, dass man sich so versteigen kann, so komplett sein Leben aufs falsche Pferd setzen kann. Und dann erzählt er eben, wie er diesen Auftrag vom Ananias erhält, dass er Zeuge Jesu Christi sein soll, vor allen Menschen, nicht nur vor den Juden, sondern auch vor den Nichtjuden. Warum sind sie da jetzt am Ende hier so ausgezuckt, die Leute? Ich denke mal aus zwei Gründen in dieser Rede. Zum einen, weil Paulus da gegen Ende von einer Begegnung mit Jesus im Tempel spricht, im heiligsten Ort, da wo Gott gegenwärtig ist, der Ort der Gottesbegegnung. Da, sagt er, ist der Herr, der Kyrios, und er meint damit Jesus ihm erschienen in einer Vision. Er spricht von einer göttlichen, im Grunde göttlichen Offenbarung an ihn am Gottesort, im Gotteshaus. Und das war mit Sicherheit ein Megaskandal für die Zuhörer. Ihm ist Gott erschienen, der Herr, beziehungsweise noch viel ärger. Jesus soll der sein, dieser Gott, der ihm da erscheint im Tempel. Was macht er aus sich selber und was macht er aus diesem Jesus? Gott selber etwa? Und wir wissen, warum Jesus ums Leben gekommen ist. Warum sie die Kleider zerrissen haben im Hohen Rat, im Sanhedrin. Genau deshalb, weil er sich zu Gott macht, zum Sohn Gottes. Und dann erst recht der Inhalt. Jesus sagt zu Paulus, dass die Juden in Jerusalem sein Zeugnis nicht annehmen werden. Und das, obwohl sie wussten, wer er früher war. Und dass etwas ganz Außergewöhnliches mit ihm passiert sein musste. Und dann berichtet Petrus jetzt in dieser Rede, dass Jesus zu ihm gesagt hat, brich auf, ich will dich in die Ferne zu den anderen Völkern schicken. Und da ist komplett vorbei. Da wollen sie ihn auf der Stelle lynchen. Warum? Doch eigentlich großartig, oder? Dass das Evangelium jetzt zu den Völkern kommen soll. Das war doch der Messias-Auftrag, wenn man die Gottesknechtlieder im Jesaja liest. Im Jesaja 61 liest, das Jesus zitiert hat. Aber denken wir an Jesus selber in Nazareth. Da hat er genau die Stelle aus Jesaja 61 vorgelesen. Und dann hat er gesagt, heute ist dieses Wort erfüllt vor euren Ohren. Da hat er sich zum Messias praktisch erklärt. Und das war unerhört, das war ein Skandal. Und dann sagt er noch, ein Prophet gilt nichts in seiner Heimatstadt. Und damals, denkt dran, was in der Schrift steht, zur Zeit des Elia, da ist Elia zu keiner Witwe in Israel gekommen, sondern zu einer Syrophönizierin. Zu der ist er hingesandt worden. An der hat Gott die Wunder getan. Und dann, zur Zeit des Elisha, da gab es keine Heilungen, aber der Naaman, der syrische General, der kam und der wurde geheilt. Der Nichtjude, der Heide, der Schmutzige, der Ausländer. Boah, und da wollten sie ihn umbringen, den Jesus, in seiner Heimatstadt, wie er das sagt. Und da auch wieder, wo Jesus sagt, ich will dich in die Ferne zu den anderen Völkern schicken, da flippen sie aus. Das geht gar nicht. Da könnte man lange drüber nachdenken, warum. Aber es war sicher so, dass die Juden gemeint haben, und zu Recht gemeint haben, wir sind das erwählte Volk. Wir sind die Reinen, wir sind die Geheiligten, wir sind die Berufenen und Auserwählten. Und jetzt soll diese Grenze, und die Gebote waren ja auch Abgrenzungen. Wir halten uns daran, wir sind Gott gehorsam. Nur bei uns ist Gott gegenwärtig, wir sind ein heiliges Volk. Das sind die Unheiligen, die, ja, heute sagen manche die Schweine und die Affen. Damals gab es auch sehr abfällige Bemerkungen über die Nichtjuden, die Unreinen. Und jetzt auf einmal soll diese Trennwand niedergerissen werden. Jetzt auf einmal soll Gott bei denen vielleicht sogar besonders wirken. Soll sich Gott vielleicht sogar von uns abwenden und der Messias zu denen gehen. Und die sollen vielleicht vor uns im Himmelreich sein oder an unserer Stelle vielleicht sogar. Skandalös, unerhört. Das soll uns zu denken geben. Ich glaube, für uns ist auch wichtig, uns klarzumachen, der Herr ist für alle da. Er ist für die Fanatiker da, die es auch unter uns gibt in Europa. Vielleicht die jungen Muslime, die im Internet rekrutiert werden für IS oder für wen sonst auch. Für die ist er auch da. Für alle ist er da. Für die in den Großkirchen, für die, ja, sogar für die Tschetschenen. Die sind nicht ohne, aber für die ist er auch da. Für diese Pflegekinder ist er da, von denen ich geredet habe. Für alle. Und Christen weltweit erfahren das heute noch, dass das ganz schwierig ist, wenn sie auch diese Grenzen, diese menschengemachten, gut, dort war es ja wirklich von Gott gegeben, das Gesetz. Und sie haben jetzt die neue Zeit nicht erkannt, die Wende in der Heilsgeschichte. Aber heute werden nach wie vor Grenzen aufgelöst durch Christen. Und das ist dramatisch, wenn sie das tun. Ich komme wieder auf Indien zu sprechen. Da kommen gerade die aus den niedrigsten Kasten oder die Kastenlosen zum Glauben an Jesus. Und sie erkennen, dass Gott sie genauso liebt, dass der Messias für sie genauso da ist wie für die Brahmanen, für die Priester, für alle anderen, für die Mönche. Genauso für die Unberührbaren. Vor Gott sind alle gleich, sie sind alle mit der gleichen Würde geschaffen. Ist ja auch in verschiedene westliche Dokumente eingeflossen, diese Gleichheit vor Gott in der Schöpfung. Und die werden dann verfolgt, die das Kastensystem derart in Frage stellen. Die sagen, jetzt könnte man, das hört sich ja alles auf. Wenn auf einmal ein Unberührbarer einen Brahmanen heiraten kann, wo kommen wir denn hin? Das geht überhaupt nicht. Und dann gibt es tatsächlich auch aus den Grundverfolgungen in Indien. Und die, die ihnen das Evangelium bringen, werden verfolgt. Den Unberührbaren, den Kastenlosen oder denen aus irgendwelchen Stämmen, die Dunkelhäutigen. Die Brahmanen sind auch die Hellhäutigen dort. All diese Dinge gibt es nicht nur im Westen, gibt es genauso dort. Beten wir für die Geschwister, die aus diesem Grund auch Verfolgung erleiden, aber auch für die, die sie verfolgen, dass sie auch erkennen, der Herr ist für alle da. Das ist die neue Zeit, die Jesus gebracht hat. Da gibt es weder Jude noch Grieche, weder Mann noch Frau im Reich Gottes. Alle sind gleich vor dem Herrn, gleich geliebt von ihm, mit gleicher Würde ausgestattet. Alle, jeder Einzelne. Ich werde auf das mit dem römischen Bürgerrecht nicht mehr eingehen, vielleicht nur so viel sagen. Paulus beruft sich dann am Ende auf sein römisches Bürgerrecht. Das ist auch interessant. Er lässt sich das jetzt nicht einfach gefallen, dass ihn da die römischen Soldaten auspeitschen wollen und auf die Weise von ihm rauskriegen wollen, warum die Leute jetzt so aufgebracht sind. Er sagt, ist das erlaubt bei euch, einen römischen Bürger zu schlagen, auszupeitschen? Und der Centurio läuft jetzt wieder zum Kommandanten und sagt, das ist ein Römer, das geht nicht. Und dann ist er erstaunt, der Kommandant, dass Paulus das Bürgerrecht von Geburt an hat. Das ist auch etwas, was wir den verfolgten Christen sagen, was ihre bürgerlichen Rechte sind oder etwas, worauf wir auch pochen, dass die allermeisten Länder der Welt die Menschenrechtsdokumente unterzeichnet und ratifiziert haben, bis auf ein paar wenige. Aber sie halten sich nicht dran. Da ist es wichtig zu sagen, ihr habt das unterzeichnet. Ihr habt gesagt, ihr schützt die Menschen in ihrer Freiheit, in ihren religiösen Rechten, in ihren bürgerlichen Rechten. Und Christen, das ist Teil unserer Arbeit. Wir unterweisen sie, was ihre Rechte sind, dass sie die auch in Anspruch nehmen. Oder wir leisten Rechtsbeistand in vielen Orten der Welt, auch in Indien und anderswo. Das ist wichtig. Trotzdem war Paulus bereit und sind heute Geschwister bereit, viel zu leiden um Jesu Willen, wenn es sein muss. Man sucht es nicht, aber wenn es nicht anders geht, man wehrt sich nicht mit Gewalt. Spannend ist, dass Paulus durch diese Berufung auf den Kaiser dann ein gewaltiges Zeugnis noch hatte. Das hatte der Herr noch mit ihm vor. Er hat es nicht zugelassen, dass er jetzt gelyncht wurde in Jerusalem, sondern er wurde nach Rom gebracht. Und wir lesen im Philipperbrief, dass dort die Kunde von Jesus und warum er im Gefängnis sitzt, dass das bis an den Kaiserhof gedrungen ist und sich bei den Soldaten da überall rumgesprochen hat. Und letztlich sollte er ja vor dem Kaiser dann stehen. Bis in die höchsten Kreise hat der Herr ihn geführt, auch durch diese Berufung auf den Kaiser als römischer Bürger. Das hat der Herr noch vorgehabt mit ihm, bevor er ihn letztlich mit seinem Märtyrertod geehrt hat und bezeugt hat. Und das ist ein schwerer Gedanke zum Abschluss, den sage ich mir selber auch immer wieder. Es ist ja wirklich hart, sich ständig mit den Nachrichten über verfolgte Christen zu beschäftigen. Aber und ich denke mir auch, warum nimmt der Herr so vieles in Kauf? Warum lässt er all das zu? Und das ist unglaublich brutal und schrecklich. Warum lässt er das alles zu? Ich glaube, ein Hauptgrund ist, oder wahrscheinlich der Hauptgrund, dass er einfach möchte, dass Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist für ihn oberste Priorität. Er möchte, dass Menschen umkehren und gerettet werden und Leben finden. Und offenbar nimmt er die Freiheit des Menschen dafür in Kauf, nimmt er die Freiheit dafür in Kauf, dass Christen derart verfolgt werden aufs Blut. Es hat auch andere Gründe. Ich glaube, wir sind alle in Gottes Erziehungsanstalt oder Erziehungsbereich. Er erzieht jeden von uns, er bringt uns weiter, er macht uns reifer, er lässt uns wachsen durch Leid auch. Das ist ein anderer Grund. Aus diesen Gründen lässt der Herr all diese Dinge zu. Aber er sorgt dafür, dass sein Zeugnis sich ausbreitet. Und das ist großartig und das passiert auch heute noch weltweit. Soweit dazu. Jetzt noch einige Dinge zur Christenverfolgung.